Hertha BSC gewinnt ein spektakuläres Fußballspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 5:3, lässt Raum für Kritik, aber vor allen Dingen für Lob. Darüber möchte ich mich mit euch jetzt reden in dieser Nachspielzeit. Let's go!
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Puh, einmal durchatmen. Ich komme gerade noch aus meinem Textschreiben und habe das Spiel, was wir alle eben gesehen haben, gefühlt immer noch nicht verarbeitet. Das wird vielleicht dann noch ein bisschen dauern. Hertha BSC gewinnt am dritten Spieltag im vierten Spiel insgesamt dieser Saison mit 5:3 gegen Eintracht Braunschweig in Braunschweig. Ein Spiel, das ja lange besprochen gehört, und das kriegt ihr dann natürlich wieder am Montag. Jetzt erstmal die Kurzeinordnung in der Nachspielzeit. Und tja, wo fängt man da an? Wo hört man da auf? Und wie schafft man das eigentlich in 10 bis 15 Minuten? Da habe ich mir jetzt hier ein Projekt überlegt, wo ich nicht wusste, dass Hertha jetzt auf einmal Spektakel abliefert. Die Spiele in der vergangenen Saison hätte man durchaus in 3 bis 4 Sätzen zusammenfassen können, ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest. So ist es heute nicht. Heute gibt es eigentlich viel zu bereden. Und ich glaube, ich beginne mal unorthodox und beginne bei einem Spieler. Bei einem Spieler, der für mich stellvertretend irgendwie dafür steht, was bei Hertha in den letzten Wochen passiert ist. Und das ist in dem Fall Jon Dagur, John Dagur. Wir haben schon verschiedene Versionen gehört. Thorsteinsson, der in diesem Spiel völlig ohne Frage sein bislang Bestes für Hertha gezeigt hat. Am Ende steht da ein Tor und ich nenne es mal 2 Vorlagen. Das eine war der lange Ball, den Aydin unglücklich nicht kontrolliert bekommt und woraufhin Josep Brekalo diesen wunderbaren Schlenzer ins Tor bringt zum 2:2. Das andere ist aber auch die Flanke, die Kevin Ehlers dann unglücklich ins eigene Tor abfälscht zur dann 3:2 Führung. Beide Bälle kamen von Thorsteinsson, der wirklich überall war an dem Tag, der irre viel kreiert hat, der sicherlich wieder nicht alles perfekt gemacht hat, um Gottes Willen, aber der ein wirklich gutes Spiel abgeliefert hat, eher bei den positiven Ansätzen angeknüpft hat aus seinem ersten Startelf-Einsatz gegen Saarbrücken als an den vielen durchwachsenen Dingen, die er dort präsentiert hatte. Wir haben lange und breit über seine Leistung gegen Saarbrücken in der letzten Folge geredet und da fand ich ja nun wirklich nicht alles schlecht, aber es gab definitiv Schattenseiten und heute wiederum war das richtig gut. Er war an 3 Toren direkt, indirekt, nennt es wie ihr möchtet, beteiligt. Er hat wieder gegen den Ball irre gut gearbeitet, war super eifrig und dass Thorsteinsson nochmal so eine Rolle bei Hertha spielen könnte, das hat nun wirklich keiner mehr erwartet. Seine Leihe zu Brandbergen im vergangenen Winter stand ja mehr oder weniger für so einen Abschied auf Raten, so war es meine Wahrnehmung, so lassen sich jetzt auch die Medienberichte im Sommer, wo ja berichtet wurde, dass Hertha sogar an Brandbergen nochmal herangetreten ist, um zu sagen, naja, Thorsteinsson, der war doch bei euch nicht so schlecht, wollte ihn vielleicht übernehmen. Und dann geht Martin Winkler und dann ist Thorsteinsson auf einmal wichtig und liefert hier ein Spiel ab, was irgendwo stellvertretend dafür steht, was eben bei Hertha in den letzten Wochen und Monaten, nennen wir es mal Monate seit dem Beginn der Vorbereitung passiert, dass Spieler von der zweiten oder gefühlt sogar dritten Reihe teilweise im Kader plötzlich in die erste treten, weil die all die vermeintlichen Stars, all die vermeintlichen Leistungsträger und Säulen gehen. Und da können wir über Namen reden wie Marius Gersbeck, über allen voran natürlich Kevin Sesser, über Deo Seefalk, der in der letzten Saison auch nicht immer die erste Geige gespielt hat, über Sebastian Gröning, der teilweise im letzten Jahr nicht im Kader stand und jetzt plötzlich Stürmer Nummer 1 ist. Und jetzt auch ein Thorsteinsson, der eine Top-Leistung bringt. Und das liegt daran, dass diese Mannschaft auf der einen Seite das klare Vertrauen des Trainerteams zu spüren scheint, dass diese Spieler, die vorher in der zweiten Reihe waren, die nicht viel Raum bekommen haben, jetzt plötzlich zeigen dürfen, was in ihnen steckt. Es liegt allen voran natürlich an der Spielidee, die all diese Spieler jetzt zu einen scheint, die dieser Mannschaft einen Halt gibt, eine Identität gibt und daraus auch eine Resilienz, darüber rede ich gleich nochmal, und eben auch der Teamgeist, der scheinbar deutlich besser stimmt als in der vergangenen Saison. Und das macht halt Spielern wie Torstensson überhaupt möglich, diese Leistung plötzlich abzurufen und plötzlich wichtig für diese Mannschaft zu sein. Und dieser Spielstil, diese Spielidentität und dieser neue Teamgeist zeigt sich eben darin, dass Hertha jetzt so eine kleine Frage zumindest zum ersten Mal beantwortet hat. Nicht für immer, aber zum ersten Mal. Denn die Frage, die wir uns ja auch, glaube ich, in der letzten Folge gestellt haben, ist, nun ist Hertha bei 3 Siegen aus 3 Spielen gewesen und in allen Spielen ist Hertha in Führung gegangen. Es haben so ein bisschen diese natürlichen Rückschläge in einem Spiel noch so ein bisschen gefehlt. Das lag einerseits daran, dass Hertha auch gut gespielt hat, aber auch weil, naja, man hat halt beispielsweise in Bochum nicht irgendwie diese eine Ecke reinbekommen, wo Philipp Hofmann sich hochschraubt und das Ding reinmacht und dann guckst du mal, wie es läuft. Und diese Frage konnte man in diesem Spiel beantworten. Es war so, dass Brekalo nach dem Spiel sogar sagte, das ist so ein Spiel, in dem sich die Mentalität halt zeigt. Das lässt sich gut nach dem Erfolg sagen, aber es stimmte ja letztendlich auch. Hertha geht 0-2 in Rückstand. Zum einen durch einen individuellen Bock von Niklas Kolbe, der sich nicht vom Ball trennen kann und dann diesen schlimmen Rückpass spielt, der abgefangen wird und dann ist halt Sturm da und macht das gegen Gersbeck gut. Und dann dieses 0-2, wo die Mannschaft kollektiv bei einem Standard pennt, das hat eher an die letzte Saison erinnert. Und plötzlich liegst du 0-2 hinten, obwohl du bis dahin strukturell wieder kein schlechtes Spiel gemacht hast. Du hast wieder gute Sachen im Aufbau gezeigt, du warst wieder variabel, du warst wieder dominant, du hast wieder gut und verlässlich ins letzte Drittel gefunden. Was dieses Mal aber anders war, war, dass zum einen Braunschweig, finde ich, im Aufbau von Hertha schon Dinge richtig gemacht hat. Sie haben gute Triggerpunkte im Pressing gefunden. Sie haben Paul Seguin ganz viele Passwinkel genommen. Das war intelligent von Lars Kornetka gelöst. Und zum anderen hat Hertha im letzten Drittel nicht die Effizienz vermissen lassen, weil dafür hätte man richtig brauchbare Torchancen gebraucht. Man hat die Effektivität vermissen lassen. Entscheidungsfindung, Strafraumbesetzung, all solche Dinge haben nicht so richtig gestimmt eine Zeit lang. Und so kam man überhaupt erst dazu, dass man in Rückstand geraten konnte, weil man aus diesen ersten 30 Minuten aus dem eigenen Ballbesitz heraus zwar gute Dinge wieder gezeigt hat, wieder den eigenen Spielstil gezeigt hat, da kann man wieder viel Gutes sehen. Aber die ganz klaren Torchancen haben bis dahin gefehlt. Und wie die Mannschaft dann wiederum nach dem 0-2 aufgedreht ist, das ist das, was so viel Lob verursachen sollte. Diese Mannschaft hat ihr Glück an dem Tag auch erzwungen. Also dieses 1-2, das ist ein top herausgespielter Angriff von Torstensson selbst. Dann spielt Brekalo einen herausragenden Ball. Torstensson schließt etwas abgefälscht, aber der Ball ist drin. Dieses 2-2 macht Brekalo, das ist ein Geniestreich, dieser Schlenzer. Und danach, wie gesagt, erzwingt Hertha das Glück. Du kannst sagen, ein Eigentor des Gegners ist immer glücklich. Ja, aber Hertha erzwingt das durch einen zuvor hervorragend gespielten Angriff und einen Zauberpass von Sofyan Guram, der wie gegen Bochum einen so einen genialen Ball spielt, der das Spiel so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und auch das 4-2, der Elfmeter, ist erzwungen, wenn man sieht, dass Hertha Braunschweig in diesem Spiel nach Standards immer wieder gestresst hat mit Varianten. Du hattest auch Torstensson, dessen Kopfball von Aydin auf der Linie geklärt wird. Hertha hatte immer wieder gute Varianten. Damit kam Braunschweig nicht gut klar. Und dann wusste sich Lino Tempelmann in dieser, ich glaube, 68. Minute nach einer Ecke eben auch nicht mehr anders zu helfen, als dann Niklas Kolbe regelwidrig zu stoppen. Wir können über den VAR fluchen, aber er ist da und in dem Fall wurde richtig entschieden in meinen Augen. Das war ein glasklarer Elfmeter, weil ein glasklares Foul. Und dann steht es plötzlich 4-2 mit ein bisschen Glück, aber auch, weil du es erzwungen hast, weil du bei dir geblieben bist, weil du dein Spielziel durchgezogen hast. Hertha hat wieder gut gegen den Ball gearbeitet, wieder gute Pressing- und Gegenpressing-Moment gehabt und wieder Dominanz mit dem Ball gezeigt. Gut, dann gibt's halt noch dieses 5-2 durch Adewumi, der jetzt halt zu so einem Art Edeljoker wird. Zweiter Joker-Treffer. Auch eine wunderbare Flanke von Lukas Schuler, das muss man echt mal sagen. Also vielleicht ist Außenstürmer ja seine Rolle. Und Jan Obich macht doch das 5-3. Und ein 5-3 liest sich natürlich spektakulär, lässt natürlich Raum für Kritik. Wie gesagt, ich finde schon, dass ich hatte in der letzten Folge ja im Ausblick gesagt, dass ich schon glaube, dass Braunschweig ein richtig ekliger Gegner für Hertha wird und dass Herthas Siegesserie womöglich sogar reißen könnte. Und das war heute definitiv im Rahmen des Möglichen, des Realistischen. Aaron Opoku hätte in der 41. Minute das 3-0 erzielen können, vielleicht sogar müssen. Und dann wollen wir mal sehen. Also dieses scharfe Umschaltspiel der Eintracht hat Hertha extrem wehgetan. Diese gegenläufigen Bewegungen, die Braunschweig gezeigt hat, hat Hertha immer wieder auseinandergerissen und diese Manndeckung auch, ja, teilweise pulverisiert. Also Braunschweig hatte Antworten gegen Hertha und da muss man sagen, gibt es Stellschrauben für Kritik, Stellschrauben, an denen Leitl jetzt drehen kann und muss. Also du kannst jetzt Kritik anbringen, aber es gibt natürlich auch ganz viel Raum für Lob. Lob dafür, wie diese Mannschaft Mentalität gezeigt hat, wie die Mannschaft bei sich geblieben ist, wie die Mannschaft wie ein Kapitän Brekalo wieder sportlich vorangegangen ist, wie ein Kevin Sesser wieder das Spiel ein Stück weit an sich angerissen hat, auch wenn es defensiv nicht immer sauber war, wie Niklas Kolbe sich auch stabilisiert hat, wie Marius Gersbeck ein sicherer Rückhalt heute war. Ich fand schon, dass Sebastian Gröning in vielen Szenen irgendwo glücklos war, aber auch er war mit der 1:2 war er auch beteiligt, weil er den Ball da gut runterbringt auf Brekalo, der den Pass dann auf Torstensson spielen kann. Du kannst sagen, dass die Joker wieder ein Stück weit funktioniert haben. Also es gibt viel Raum auch für Lob, und dass Hertha selbst so einen äußerst gebrauchten Spielstart dann auch so drehen kann, das zeigt, dass sich da ein Fundament gelegt hat und daraus eine gewisse Resilienz sich kreiert hat. Und dass jetzt bereits so Spieler, die bereits als Fehleinkäufe abgestempelt waren, Sesser, Torstensson, jetzt ihre Qualität unter Beweis stellen, das ist bemerkenswert. Und es ist auch bemerkenswert, dass ein Trainer wie Stefan Leitl diesen neuen Weg so bemerkenswert gut bislang auch gestaltet und moderiert. Und dementsprechend, ja, vierter Sieg im vierten Pflichtspiel. Niemand hätte Hertha diesen Start zugetraut, wirklich niemand. Ich habe ja auch in der Saisonprognose gesagt, dass ich den Teufel nicht so sehr an die Wand malen würde wie andere, die ja da völlig wild geworden sind und Hertha, weiß ich nicht, auf den Abstiegsplatz getippt haben und ähnliches. Das habe ich nicht gesehen, weil man, wie gesagt, viel über die Abgänge gesprochen hat, aber ja nicht über das, was schon da ist. Und ich fand auch, dass man musste die Vorbereitungsspiele schon wissentlich ignorieren, um nicht zu sehen, dass Hertha tatsächlich neue Dinge probiert, die erfolgsversprechend sein könnten, die auch besser zu den Stärken des Teams passen. Dafür, für diesen Weg, wird man bislang absolut belohnt. Er ist natürlich weiterhin ein Stück weit zerbrechlich. Das kann alles noch eingefangen werden und die fehlende Kaderbreite ist nach wie vor ein Thema, aber wurde heute zum Beispiel ein Stück weit eingefangen, um das noch zu erwähnen. Neuzugang Mats Pedersen hat direkt von Anfang an gespielt, hat den gesperrten Seevolk ersetzt, und sicherlich war das noch keine Leistung, die Seevolk in den Schatten stellt. Dafür war Seevolk auch vor allen Dingen gegen den Ball mit seiner Dynamik in den letzten Spielen zu wichtig, und du hast gesehen, dass Pedersen Dynamikdefizite und Probleme gegen einen Opoku hatte, aber dass ein Pedersen das komplette Spiel quasi durchziehen kann, er wurde in den letzten Minuten dann für Marton Dardai ausgewechselt, allein das ist schon mal rein körperlich-fitnesstechnischen Silberschleif am Horizont. Und ich fand auch, dass Pedersen viele Aktionen hatte. Er wirkte integriert. Es hat im Stellungsspiel vor allem defensiv noch nicht immer gepasst. Ich finde auch, dass er und Brekalo sich mit der Zeit besser gefunden haben. Dadurch hat Brekalo auch mehr Akzente gesetzt. Also ich fand Brekalo in der ersten halben Stunde sehr blass. Und da hat man gemerkt, diese linke Seite muss sich noch einspielen. Das hat sich aber aufgrund der Erfahrung und Qualität dieser Spieler, die sie grundsätzlich haben, aber gefunden in dem Spiel. Ich fand, dass Pedersen schon ein integrierter Teil dieser Mannschaft war, zumindest so wirkte. Und das macht ganz viel Mut, dass dann halt so Neuzugänge wie er, wie Adewumi, wie Alpha Ruprecht dieser Mannschaft wirklich was geben können. Sicherlich wird man irgendwann theoretisch kritisieren können, dass so Spieler wie Mamusalum, Diallo immer noch ohne Einsatz in dieser Saison sind, ohne jegliche Minute. Das kann für die Entwicklung nicht der Wunsch sein für diese Spieler. Aber auch in diesem Spiel war es so wild, und du hast auch beim Stand von 4:2 gedacht, ey, da kann noch alles kippen. Deswegen, diese Mannschaft darf sich auch ein Stück weit finden. Diese Kritikpunkte wollen wir jetzt mal hinten anstellen, beziehungsweise es sind noch keine Kritikpunkte, sondern so Fragezeichen, Randnotizen, die man sich schon mal notiert. Mentalität, Spielweise, Resilienz, all das schwingt in diesem Spiel mit, war richtig gut, und damit bin ich am Ende dieser Analyse angelangt. Alles Weitere, wie gewohnt, am Montag. Wir werden viel zu besprechen haben, werden dann auch die letzten Tage des Transferfensters zu besprechen haben, wo ja auch einiges noch passieren darf. Aber bis hierhin ist das eine sehr runde Sache. Vielen lieben Dank wieder fürs Zugucken, zu hören. Lasst gerne euer Feedback da. Gebt dem Video auf YouTube gerne einen Hype. Bewertet uns auf Spotify, das haben wir auch lange nicht mehr gesagt. Und wenn ihr das unterstützen wollt finanziell, dann schaut mal vorbei auf patreon.com/herterbase. Wissen wir sehr zu schätzen, hilft dem Format, und damit bin ich raus und bis Montag.